der Berufsverband der Gynäkologie in Deutschland, das ist sozusagen der mächtigste Verband, der die ganzen Spielregeln für Gynäkologie bestimmt, da war noch nie eine Frau Vorsitzende.
Ja. Okay, ja.
Das muss man sich mal vorstellen. Sogar die Urologen haben geschafft, eine Frau an ihre Spitze zu wählen. In der Gynäkologie ist es besonders schlimm, weil dort so viel Macht über Frauenkörper besteht. Ja,
ja,
und da
genau.
Tummeln sich eben dann eben explizit Menschen, die diese Macht gerne haben möchten.
Ah, okay.
Die Boss. Macht ist weiblich.
Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Und heute spreche ich mit Mandy Mangler. Sie ist Chefärztin und Gynäkologin und auf diesem Gebiet neben der Frauengesundheit eine der profiliertesten Expertinnen in Deutschland. Und sie ist Chefin von 2 Frauenkliniken. Dazu schreibt sie noch Bücher und hat auch einen Podcast. Denn was ihr wichtig ist, sie will mit Tabus und Mythen aufräumen und Informationslücken füllen. Schön, dass Sie da sind bei Ihrem engen Terminkalender. Danke für Ihre Zeit. Das ist wirklich super. Ich bin gespannt, denn Sie haben ein Zitat. Es existiert ein Unwille, sich mit der weiblichen Sexualität zu beschäftigen. Und ehrlich gesagt, diesen Unwillen habe ich auch. Ich bin 66 und ich bin so die Generation, glaube ich jedenfalls, da redet man nicht drüber. Wie gehen Sie damit um, wenn jetzt Sie auf Frauen treffen, die sagen, ehrlich gesagt, will ich da gar nicht drüber reden?
Ja, also erstmal auch Hallo von mir und vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich, dass wir heute sprechen dürfen. Und Jana, wenn jemand nicht über Sexualität sprechen möchte, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Ich glaube, solange man die Wahl hat, ist es natürlich viel, viel besser, dann eine Entscheidung zu treffen für sich. Aber wenn einem Schweigen auferzwungen wird oder auch Gespräche, dann ist das natürlich niemals gut.
Ja, und ich meine, mir leuchtet es ja absolut ein, dass wenn man nicht drüber redet, Fehler passieren oder man Sachen nicht erkennt, nicht weiß. Und gerade wenn ich das mit einer Ärztin nicht können könnte, ist das natürlich eher schwierig, nicht? Aber haben Sie ein Rezept, wie Sie das lockerer machen? Also Sie haben ein Buch geschrieben, Don't Miss the Clitoris, ja. Wo ich so gedacht habe, oh je, da kann ich nicht drüber sprechen.
Wirklich, ja? Haben Sie so ein Unbehagen gehabt, als Sie es gelesen haben? Ah, interessant. Interessant. Nein, natürlich habe ich es als Gynäkologin da viel leichter. Ich kann aus einer rein fachlich-medizinischen Perspektive mit den Menschen über ihre Organe sprechen. Und zu den Organen gehören eben auch die Klitoris oder die Vulva. Und ich muss nicht mal die Perspektive der Sexualität einnehmen oder der Lust oder so, sondern ich kann rein funktionell besprechen, wie sieht es aus, haben Sie Bedarf, dass wir darüber reden oder wie könnte es einen Mehrwert für Ihre Gesundheit geben, wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, dass Sexualität eben so viel mehr ist als Penetration.
Ja, ja. Was ist Ihnen denn begegnet so als oder begegnet Ihnen immer noch als Vorurteil über den weiblichen Körper, wo Sie sagen, das kann doch nicht sein, dass sich das immer noch hält? Gibt es da irgendwas?
Ja, auf jeden Fall. Da fallen mir viele Aspekte ein, leider.
Okay.
Darf ich auch 3 sagen?
Ja, natürlich, um Gottes Willen. Ja.
Okay, also ich fange mal mit dem an, also meine Top 3 der schlimmsten sozusagen Mythen auch in der Gynäkologie oder hartnäckigsten Vorurteile. Also Platz 3 wäre, Menopause ist was ganz, ganz Schlimmes und jede Frau ist danach irgendwie quasi kein Mensch mehr. Das ist ein Vorurteil. Die Menopause hat sehr viele gute Aspekte auch und einige, die wir uns medizinisch angucken sollten. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Lebensphase. Das wäre ein Aspekt, also Menopausengesundheit. Dann die Top 2, also auf Platz 2 ist die Klitoris. Darüber habe ich ja auch ein Buch geschrieben. Ja. Die Klitoris, das ist total spannend. Wir haben die Klitoris in den Lehrbüchern für Anatomie, aber auch für Gynäkologie einfach rausgeignoriert. Ja, also sie ist da nicht abgebildet. Und als Lustorgan, das äquivalent ist zum Penis, kommt die Klitoris nicht vor in den Fachbüchern und das ist grundsätzlich falsch. Damit tun wir den Frauen einen Nachteil in ihrer Körperintegrität und in ihrer Gesundheit. Und das ist sehr, sehr schade. Das müssen wir dringend beheben. Und auch deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, Don't Miss the Clitoris, ja. Was mit diesen ganzen Vorurteilen zur Klitoris einmal aufräumen soll. So, und dann fragen Sie sich ja wahrscheinlich, was ist jetzt.
Jetzt bin ich gespannt auf Top 1, genau, ja, genau.
Platz 1, ja. Platz 1 ist ein Mythos, der mich quasi seit Jahrzehnten komplett fertig macht. Und zwar der Mythos um die Jungfräulichkeit der Frauen, also um das Jungfernhäutchen. Und das Jungfernhäutchen gibt es nicht. Das ist ein anatomisches Artefakt, ein anatomischer Irrglaube. Okay. Und es gibt keine Struktur, die sozusagen eine Frau vor einer Penetration verschließt oder wie auch immer. Und das ist so, es gibt so viele Dinge, die in diesem Konstrukt und Mythos Jungfernhäutchen verhaftet sind, um Frauen zu geißeln und ihre Lebensqualität und ihre Freiheit einzuschränken, dass mich das ganz, ganz verrückt macht und sogar sich bis in die Medizin zieht, weil Frauen, die noch nicht von einem Penis penetriert worden sind, in der Medizin nicht untersucht werden, gewisse Untersuchungen nicht bekommen.
Und aus Sorge, dass man da was Heiliges verletzt.
Genau. Und wenn ich das aus der Perspektive meiner Freundinnen oder Patientinnen zu Ende denke, dass dir also Untersuchungen vorenthalten werden, die du medizinisch brauchst, weil noch kein Penis deinen Körper penetriert hat, dann wird es so kompliziert in meinem Kopf, dass ich nicht mehr mitschwingen kann und mir dringend wünsche, dass wir diesen Mythos überkommen.
Warum passiert das nicht? Ich muss jetzt auch ganz dumm fragen. Also ich hätte auch gedacht, da gibt es was.
Ja, weil wir mehrere Netze und doppelte Böden eingebaut haben, damit dieser Mythos weiter besteht. Ne? Also wir hinterfragen das nicht, sondern wir nehmen das als gegeben hin. Es kommt aus einer Zeit der Medizin, die ja auch wiederum die weibliche Perspektive nicht beachtet hat und keine echten Untersuchungen durchgeführt hat. Und das ist alles völlig verrückt.
Ja, ich meine, es war ja doch in der Vergangenheit, dass dann teilweise da blutbefleckte Laken gezeigt wurden, um deutlich zu machen, dass die Frau noch jungfräulich war, oder?
Ja. Genau, da gibt es sogar einen Markt dafür, wo kleine Blutkapseln verkauft werden oder Menschen an der Vulva operiert werden, damit sie Wunden haben, die dann bei einer Penetration einreißen. Ja. Es ist wirklich verrückt. Ich habe das mir auch wissenschaftlich angeguckt und da publiziert zu diesem Thema, weil ich das so hart fand und auch so gynäkologisch letztendlich wissenschaftlich interessant und bestürzend. Genau.
Haben Sie Ihre Erfahrung dazu geführt, dass Sie dann darüber Bücher geschrieben haben, weil Sie festgestellt haben, dass es da so viel Nichtwissen gibt und auch Fehlverhalten?
Ja und nein. Also auf der einen Seite ist so dieses Gynäkologische in meinem Alltag, dass ich mit vielen, vielen Frauen spreche, die als Patientin zu mir kommen und dann vielleicht eine Nebenfrage haben zu ihrer Sexualität oder zu den Funktionen ihrer Organe. Und aber das andere ist, und das ist eigentlich ihr originäres Thema, die Selbstbestimmung der Frau oder auch Karriere und wie setze ich meine Ziele und Wünsche um. Und ich finde, dass Sexualität ein entscheidender Dreh- und Angelpunkt ist der körperlichen Selbstbestimmung. Und zwar nicht unbedingt, also ich finde auch nicht, dass unbedingt wir alle hochsexuelle Wesen sein müssen und jeden Tag Sex haben, sondern dass die Entscheidung für eine selbstbestimmte Sexualität aus der eigenen Perspektive dazu führt, dass ich selbstbestimmt Ja oder Nein sagen kann zu Sexualität, aber nicht ein, sagen wir mal, zur Verfügung stehendes Wesen bin, was anderen Lust bereitet. Und das ist so, glaube ich, eine Möglichkeit, auch in anderen Lebensbereichen dann davon zu lernen und dieses Ja oder Nein sagen eben umzusetzen.
Ja, ist ein guter Punkt. Also, dass wir wirklich viel zu oft Ja sagt, das nun manchmal beruflich ist oder willst du nicht auch noch dieses Ehrenamt annehmen oder eben auch manchmal beim Sex.
Ja, genau, das ist ja so eine Frauenkrankheit auch, ne? Also, dass wir zu oft vielleicht Ja sagen und zu wenig auch mal unsere Grenzen aufzeigen und dann auch letztendlich diese Grenzen überschritten werden und wir uns dann beschweren. Und das ist eigentlich vielleicht eben richtiger, seine eigenen Grenzen klar zu definieren und aufzuzeigen und dann eben umzusetzen, weil das hilft dann auch direkt im Beruf, finde ich.
Ja, wobei das manchmal natürlich auch schwierig ist, ne? Also ich habe einiges auch an Ihren Zitaten gelesen und Sie mussten sich ja ganz offensichtlich durchsetzen. Und es ist auch ganz logisch, was man hört über Krankenhaus-Hierarchien, über Götter in Weiß und all solche Sachen, dass man dann als junge Ärztin schon Ellbogen braucht. Und es ja auch wesentlich weniger in der Hierarchie nach oben Ärztinnen gibt oder Chefärztinnen als Männer. Aber da dann auch mal sich durchzusetzen und zu sagen, nein, ist wahrscheinlich super schwierig.
Ja, ich weiß gar nicht, ob Ellenbogen das richtige Wort ist, weil eigentlich will ich ja explizit meine weibliche Perspektive in zum Beispiel meinem Berufsleben einbringen und neben nicht diese hierarchische Kultur pflegen, sondern ich möchte meinen eigenen Führungsstil unterbringen und der ist wenig ellenbogenorientiert. Mhm. Aber natürlich war im Laufe meiner Karriere die Frage, wie setze ich mich durch, wenn andere Menschen sehr hierarchisch mit mir umgehen oder oder mich anschreien. Ich wurde quasi jahrelang auf 90 Dezibel von meinen Vorgesetzten angeschrien. Und wie gehe ich damit um und versuche trotzdem eben eine gute Ärztin zu sein und ein guter Mensch auch am Ende des Tages, weil mir das wichtig ist, das eben nicht so zu lernen und dann auch so zu machen. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass ich eben nicht jemand werde, der mit 90 Dezibel rumschreit. Und diese fast Zwickmühle, die dabei entsteht, oder dieses Entlernen von alten Strukturen, so, das hat mich sehr beschäftigt. Und das fand ich auch aber eine schöne Herausforderung. Und ich freue mich darüber, dass mir das in weiten Teilen gelungen ist, hoffentlich, aber auch, ja, ist mir gelungen, eben nicht so zu werden wie meine Vorgesetzten.
Das ist super. Und dass Sie es auch geschafft haben, habe ich auch gelesen, zum Beispiel mal zu sagen, wir machen die Meetings nicht spätabend, sondern ich habe Kinder, wir setzen die auf eine vernünftige Zeit. Das ist ja auch durchaus in Unternehmen häufiger mal ein Thema. Und Sie haben das geschafft, das durchzusetzen.
Ja, also genau, ich wurde dann irgendwie so, als ich Ende 30 war, wurde ich Chefärztin und hatte zu dem Zeitpunkt 3 kleine Kinder, später habe ich noch 2 bekommen, aber 4 kleine Kinder hatte ich und das eine war erst 6 Monate alt und dann musste ich immer in der Probezeit irgendwie 17 Uhr in diesen Sitzungen sitzen mit anderen Chefärzten, meist männlich. Und da gab es auch immer schrecklich, gab es wirklich schlimm, Mettbrötchen. Ja, also okay. Ich kann Mettbrötchen seitdem nicht mehr leiden, weil alle haben sich dann immer so Mettbrötchen reingestopft und wussten irgendwie, ihre Ehefrau zu Hause macht gerade das Essen oder kümmert sich um die Kinder. Und ich wusste, ich muss aber noch Hausaufgaben machen oder ich will auch natürlich mich um meine Kinder kümmern. Und ich habe jetzt nicht so Bedarf und Interesse an so einer Selbsthilfegruppe, wo jeder mal den Tag reflektiert und irgendwie darüber erzählt, wie blöd alles war. Ja, das ist auch ineffektiv, finde ich, Sitzungen um 17 Uhr, wo man nach so einem ausgelaugten Tag, ich zum Beispiel seit 5.30 Uhr da, sich zusammensetzt, das bringt es einfach gar nicht. Zumal, wenn Sitzungen auch so open-end sind, ne? Wenn nicht klar definiert ist, von wann bis wann gehen die, hasse ich auch wie die Pest. Und dann habe ich gesagt, pass auf, also habe ich Probezeit abgewartet und einen Tag nach der Probezeit gesagt, pass auf, wir müssen darüber reden. Entweder wir machen diese Sitzungen zu einer anderen Zeit oder ihr macht sie ohne mich. Ist ja auch eine Möglichkeit, dann könnt ihr einfach ohne mich machen. So euer Verlust, ja, nicht meiner. Und dann, ja, war erstmal sehr, sehr, sehr viel Kritik und sehr, also ich wurde auch wieder angeschrien, sehr gängig in der Medizin leider. Witze wurden über mich gemacht. Ich wurde so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Ah, das ist ja die nachmittags nicht kann und so. Und das ist natürlich irgendwie, das habe ich dann alles irgendwie versucht, stoisch zu ertragen. Und dann haben wir die Sitzungszeit geändert, was, wie ich finde, allen Beteiligten gut getan hat, nicht nur mir.
Ja. Ja, es ist ja auch sehr vernünftig. Also, wie sind Sie so geworden? Sind Sie aus dem Elternhaus so zu einerseits mit dem Selbstbewusstsein, aber andererseits aber auch mit dem Wunsch, ich möchte auf keinen Fall so werden, ich habe einen anderen Ansatz, aber ich will mich auch durchsetzen?
Nee, man weiß ja nicht so, wie es so ist, ne? Also, es ist einfach so, dass ich in die Medizin dann gekommen bin und immer gedacht habe, Moment mal, meine Perspektive fehlt so. Und damit meine ich nicht meine individuelle Perspektive als einzelne Person, sondern meine Perspektive als Frau fehlt. Mhm. Und ich habe schnell gemerkt, ich bin in einem Spiel gelandet, in dessen Spielregeln ich nicht mitbestimmt habe oder wir Frauen nicht mitbestimmt haben. Ja. Medizin ist sehr männlich und hierarchisch. Der Deutsche Ärztinnenbund macht regelmäßig Befragungen zu Führungspositionen in der Medizin. Und die letzte ist gerade ganz frisch und 86% der Führungspositionen in der Medizin in Deutschland an den Unis sind von Männern besetzt. Das heißt, wir haben 14% nur Frauen, ja, in der deutschen Universitätsmedizin in den Führungspositionen. Und das ist wahnsinnig erschreckend. Das bedeutet de facto, und so geht es mir auch und so ist es Ihnen bestimmt auch gegangen, dass Sie oft die Einzige im Raum waren, die ihre Perspektive dann einbringen musste, ist es heute noch so, dass ich in Sitzungen bin, wo, wenn ich was sage, die Menschen Augen rollen über das, was ich sage. Nicht, weil das inhaltlich nicht richtig ist, sondern weil sie irgendwie das Gefühl haben, das haben wir doch jetzt alles schon hinter uns, das mit denen. Ne? Mhm. Aber wenn ich 86% Männerquote in deutschen Universitätsmedizin sehe, dann haben wir das nicht hinter uns. Und ansonsten kommt es, also meine Einstellung nicht so richtig aus meinem Elternhaus, sondern ist sozusagen den Umständen geschuldet. Und so wie jede Frau vielleicht auch, bin ich einfach wahrscheinlich besonders als ich jünger war, zu oft in eine Situation gekommen, wo andere versucht haben, mich fremd zu bestimmen. Ja?
Ja.
Mhm. Andere was von mir wollten, mich sexualisiert haben oder mich als Objekt gesehen haben oder gedacht haben, die Kleine, die ist gut führbar oder so.
Mhm.
Und das hat so ein Störgefühl bei mir hervorgerufen. Und irgendwann habe ich dieses Störgefühl so trainiert, dass ich einen ganz kurzen Draht zu diesem Störgefühl bekommen habe. Und immer wenn dieses Störgefühl aufgetreten ist, ich das direkt rausgegeben habe wieder, weil ist ja nicht mein Problem, ne? Also das ist ja das Problem der anderen. Und wenn ich dieses Störgefühl direkt an den Adressaten zurückgebe, weil da ist es richtig aufgehoben, dann kann der Adressat damit machen, was er möchte, aber ich möchte es nicht haben.
Ja, ich finde es schon super. Also das ist natürlich ein toller Rat, aber das können nicht viele. Also ich glaube nicht, dass ich, also später ja, aber bei mir hat es ganz schön gedauert, bis ich auch dann gesagt habe, nee, so nicht und nicht mit mir oder sowas, nicht? Selbst in meiner Karriere gab es eben dumme Bemerkungen und die waren, glaube ich, noch harmlos im Verhältnis zu dem, was in Krankenhäusern passiert. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich bin Aufsichtsrätin im UKSH, also im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Da gibt es jetzt ein Programm für junge Ärztinnen, die Oberärztinnen werden wollen.
Toll.
Weil man genau sagt, wir haben eigentlich viel zu wenig, aber da höre ich dann eben auch von all den Schwierigkeiten. Wie vereinbare ich diesen Beruf mit der Familie, insbesondere in der Chirurgie beispielsweise? Und wie kämpfe ich mich durch in dieser Hierarchie? Und gleichzeitig natürlich auch, was wir im Gesundheitssystem hören, Überarbeitung, Überanstrengung, auch die ganzen psychischen Belastungen, das sind ja alles, also es ist eine Riesenherausforderung in Ihrem Beruf. Ne?
Ja.
Und da habe ich schon eine große Hochachtung, dass sie das so geschafft haben.
Ja, aber würde mich interessieren, wie lange das bei Ihnen gedauert hat, bis dieses Störgefühl sozusagen, oder also wie können Sie das beschreiben in Ihrem Leben, wann das so war, dass Sie das dann besser dass Sie dann besser dem was entgegensetzen konnten? So in welchem Alter?
Ja, ich glaube zwischen 40 und 50.
Mhm, okay, ja.
Ne?
Ja,
also
dauert,
das vorher habe ich viel auch weggelächelt.
Mhm.
Oder auch gar nicht gehört. Ich habe mich im Nachhinein jetzt auch mal reflektiert. Man bekommt ja so eine Frage, ist dir das nie passiert oder so? Und ich dann gedacht habe, ich hab's überhört. Also ich wollte es nicht hören und deswegen hatte ich gar nicht dieses Störgefühl. Oder ich hatte vielleicht das Störgefühl, aber das hat bei mir dazu geführt, dass ich eher die Ohren zumache und sage, wird schon weggehen. Ich würde ja allen unseren jungen Zuhörerinnen empfehlen, eher ihrem Beispiel zu folgen. Und man sieht ja auch, dass es funktioniert. Das ist ja das Schöne. Also man braucht ja nicht die Angst zu haben. Wie Sie es eben so schön gesagt haben, es ist ja nicht mein Problem, es ist euer Problem.
Mhm.
Also sage ich es mal, wenn ich es nicht ausspreche, dann wird sich nichts ändern und nichts wird bemerkt, ne?
Also mir hat auch sehr geholfen, also eine Strategie, die ich ganz hilfreich finde, ganz einfach eigentlich auch, ist einfach die Wahrheit zu sagen. Und man glaubt gar nicht, wie man mit der Wahrheit disruptiv sein kann oder was man mit der Wahrheit alles bewegen kann. Das ist ganz verrückt. Manchmal wird die Wahrheit einem sogar vorgeworfen, wenn man sie einfach sagt, ne? Wenn ich jetzt so sage, zum Beispiel in meiner Gynäkologie-Community, ja, wir haben nur 15% Frauen Chefärztinnen in der Gynäkologie. Das finden einige schon ganz schlimm, dass ich das sage. Ja? Wo ich immer so denke, ey, Moment mal, das habe ich mir doch nicht ausgedacht. Das ist halt einfach so, da kann ich auch nichts dafür. Ja? Und das müsst ihr jetzt einfach aushalten. Aber wie sozusagen die Wahrheit, glaube ich, damit fährt man so wahnsinnig gut mit der Wahrheit. Das hilft mir in meinem Alltag total.
Das ist ein guter Rat. Das ist ein guter Rat. Aber kommen wir nochmal auf dieses Ungleichgewicht. Es passieren ja viele Sachen, weil es so wenig Frauen in der Gynäkologie oder auch bei den Ärzten, Ärztinnen gibt. Denn zum einen führt das zu dem sogenannten Gender Health Gap. Das heißt, viele Frauen werden so behandelt wie Männer, obwohl sie ganz anders, andere Hormone haben, andere Gesundheit haben. Ja, ne? Also warum gibt es so wenig Frauen, weil eigentlich sind Frauen doch, ich sag jetzt mal, die Menschen, die Care-Arbeit machen.
Ja.
Und trotzdem gibt es dann so wenig Ärztinnen, zum Beispiel in der Gynäkologie. Warum ist das so?
Also wir sind viele, viele Ärztinnen in der Gynäkologie. Also 80% der Frauenärzte, Ärztinnen sind in Deutschland Frauen. Aber in Führungspositionen ist es eben genauso unterrepräsentiert. Und zwar zum Beispiel was ganz Bizarres, wie ich finde, der Berufsverband der Gynäkologie in Deutschland, das ist sozusagen der mächtigste Verband, der die ganzen Spielregeln für Gynäkologie bestimmt, da war noch nie eine Frau Vorsitzende. Ja.
Okay, ja.
Das muss man sich mal vorstellen. Sogar die Urologen haben geschafft, eine Frau an ihre Spitze zu wählen. Und die kluge Präsidentin oder Vizepräsidentin jetzt des Deutschen Ärztinnenbundes, Frau Professor Kaczmarczyk, hat gesagt, dass das in der Gynäkologie besonders schlimm ist. Als ich mal so richtig verzweifelt war, habe ich sie nämlich gefragt, warum ist das so schlimm? Warum ist das so schlimm? Und sie hat gesagt, ja, in der Gynäkologie ist es besonders schlimm, weil dort so viel Macht über Frauenkörper besteht. Ja,
ja,
und da
genau.
Tummeln sich eben dann eben explizit Menschen, die diese Macht gerne haben möchten.
Ah, okay.
Aber um nochmal zu der anderen Frage zurückzukommen, warum gibt es eben so wenig Frauen und so? Ich glaube, dass natürlich diese Frauen eben genauso wie wir vielleicht dann sich in diesem Spiel wiederfinden, wo sie nicht die Spielregeln gemacht haben und dann eben auch aber nicht die Sprache sprechen, beziehungsweise wir sind gewöhnt, zum Beispiel in der Medizin, dass wir sehr patriarchale Sprache oder sehr hierarchische Sprache benutzen. Also Beispiel, ich habe die Stelle einer leitenden Oberärztin ausgeschrieben bei mir in der Klinik. Da haben sich erstmal 7 Männer beworben, keine Frau. So. Dann kamen diese, habe ich mir die alle angeguckt und so ein paar eingeladen, die Männer. Dann hat sich ein Mann vor mich gesetzt und zu mir gesagt, übrigens, ich operiere Eierstockkrebs am besten in ganz Europa. Ja? Hat er im Bewerbungsgespräch zu mir, seiner zukünftigen Chefin, gesagt. Habe ich mich noch gewundert, weil ich dachte so, es geht ja gar nicht, weil ich operiere ja schon Eierstockkrebs am besten in ganz Europa. Geht ja nicht, ne? Kleiner Spaß.
Klar.
Und dann hat sich noch eine Frau beworben. Und diese Frau habe ich natürlich dann sofort eingeladen. Und die war ganz bedächtig, ganz schüchtern. Die hat gezittert während des Bewerbungsgesprächs, obwohl ich sie schon lange kannte. Und war so ganz, ja, ich weiß nicht. Und ich kann eigentlich, das und das kann ich alles nicht. Und ich dachte so, ja, wie interessant. Weil sie war total gut qualifiziert. Ich habe sie dann natürlich genommen. Ich habe Zeit auch in sie investiert oder mit ihr gemeinsam eben in Weiterentwicklung auch bei Operationen durchgeführt. Sie ist unfassbar gut, eine unfassbar gute Ärztin. Also ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich sie genommen habe, obwohl mir Menschen geraten haben, eben einen von diesen männlichen Bewerbern zu nehmen, weil der würde mir die Arbeit wegschaffen, warum ich mir diese Arbeit machen wollen würde und so, nimm doch einfach so einen, der macht dir alle Arbeit weg, du musst nichts mehr machen. Und ich dachte, um Himmels Willen niemals, ne, nehme ich so einen. Ich möchte gerne eine gute, zu mir passende, gesunde Struktur um mich rum haben und niemand, der da irgendwie so mir erzählt, wie er der Tollste auf der Welt ist. Und so müssen wir natürlich auch verstehen, dass Frauen sich vielleicht anders äußern und nicht eben mit so einem Bauchladen vor sich herlaufen und sagen, ich bin übrigens die Tollste, sondern das vielleicht anders sagen. Und da müssen wir auch lernen, das zu lesen und auch vielleicht mal in die zweite Reihe gucken oder eben nicht ganz so unsere Sprache, die wir gelernt haben, auf die anzuwenden.
Also das ist ganz wichtig und das gilt natürlich in allen Bereichen. Sie haben sehr häufig, wenn Sie Stellen besetzen, Frauen, die an sich zweifeln und sagen, ja, aber ich weiß nicht, ob ich das schon kann. Und dann sagen viele anderen, die ist noch nicht so weit. Das wird ganz häufig über Frauen gesagt, wohingegen der Mann sagt, mach dir keine Sorgen, ich mach den Job mal ganz locker. Ne?
Ja.
Und dann besteht natürlich die Versuchung zu sagen, oh, dann nehme ich doch den, der dieses Selbstbewusstsein hat und sagt, mach dir dieses Versprechen, statt wirklich genau hinzuhören. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke, was auch wichtig ist, ist, dass man Frauen eben dann auch anspricht, vielleicht aktiv und sagt, ich halte sie für geeignet. Was brauchen sie? Und das Dritte ist dann möglicherweise auch, wie geht man mit Arbeitszeitmodellen um? Ne? Also, dass man, Sie haben es ja selber erfahren, wir haben es ja auch eben kurz besprochen. Wenn man selber 5 Kinder hat, dann kann man sich da vielleicht auch nochmal anders reinversetzen, dass es Zeiten geben muss, wo eine Mutter dann abends zu Hause ist.
Ja.
Ne? Oder vielleicht auch nicht eine Operation über 12 Stunden machen kann oder irgend sowas. Und dass man da Mechanismen auch anbietet. Haben Sie da Ideen, wie man das dann auch noch lösen kann?
Ja, ich habe gerade eine Oberärztin eingestellt, die fängt in ein paar Tagen bei mir an und ich habe noch nie mit jemandem so intensiv eine Stelle so richtig wie so Tetris zusammengebastelt. Sie wird Oberärztin sein, sie hat 3 kleine Kinder, das jüngste ist ein Jahr alt ungefähr. Und sie ist super qualifiziert, aber sie hatte total Bedenken, wie sie das mit den Kindern schafft, ihr Mann auch Arzt. Und dann haben wir wirklich so ganz individualisiert, habe ich ihr eine Stelle gebastelt zwischen MVZ, also sozusagen nur Tagesarbeit, und aber auch Klinikstelle mit Diensten, aber nur gewisse Arbeitszeiten und so weiter. Also es war sehr, 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 sehr aufwendig. Und ich habe sehr gerne mir diese Zeit genommen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass Das wird definitiv eine wertvolle Mitarbeiterin. Ne? Die ist total strukturiert. Die macht nicht irgendwie noch 5 Pausen zwischendurch, sondern die macht zack, 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 damit es am Ende des Tages die Arbeit geschafft ist. Ne? Ja. So, das weiß ich einfach. Und deswegen habe ich sehr gerne diese Zeit in sie investiert und hoffe, dass das eben auch zu ihr und ihren Möglichkeiten passt. Aber natürlich weiß ich auch, in meinem Team gibt es ganz viele Arbeitszeitmodelle. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte jetzt das und das Arbeitszeitmodell, also ich hatte schon alles Mögliche, wochenweise arbeiten oder nur an bestimmten Wochentagen oder nur zeitweise oder shared, geteilte Jobs oder also ich glaube, ich würde gerne jedes Arbeitszeitmodell umsetzen und finde das auch gut, weil nur so können wir glückliche Mitarbeitende produzieren und die sind natürlich insgesamt identifizierter, zufriedener und ich will ja auch ehrlich gesagt unter uns in zufriedene Gesichter gucken, wenn ich morgens zur Arbeit komme und nicht in unzufriedene. Ne? Das macht ja auch meine Arbeitszeit.
Im Normalfall ist dann auch, wenn man das Krankenhaus als Unternehmen bezeichnen darf, wenn die Mitarbeiter motiviert sind, auch erfolgreicher.
Ja? Genau.
Und ich meine jetzt nicht unbedingt nur profitabel, sondern auch, dann sind auch die Patienten glücklich.
Ja.
Ne? Oder die Patientinnen in ihrem Fall. Mhm. Ne? Also das ist ja überhaupt keine Frage, dass das riesen Auswirkungen hat. Wie haben Sie es denn hingekriegt mit 5 Kindern? Sie haben eben schon mal kurz beschrieben, also nach der Probezeit dann gesagt, die Besprechung läuft anders, aber 5 Kinder ist schon eine Herausforderung, wenn man dann auch noch gleichzeitig Chefärztin ist.
Ja, also ja, ich hatte die ja nicht alle auf einmal, die sind ja nach und nach gekommen über einen Zeitraum von 10 Jahren. Aber ja klar, also es gab Zeiten in meiner Karriere, da wusste ich, also bin ich immer mit dem Fahrrad in die Charité gefahren morgens, weil ich Sport brauche. Und das waren so 12, 13 Kilometer immer. Und dann wusste ich, okay, ich habe jetzt irgendwie, also ich wusste in Sekunden, wie viel Zeit ich habe für die Dinge, die ich jetzt in den nächsten Stunden machen muss. Also wirklich, also ich habe auch wirklich so ein, vom Zeitmanagement ist wirklich gestrafft und gekürzt und so. Und natürlich habe ich, so wie wir alle, viel zu tun und vielleicht auch die ein oder anderen Tipps und Tricks so. Was mir grundsätzlich sehr geholfen hat, ist, meine Prozesse und Strukturen mir anzugucken in meinem Leben. Also da gibt es ja das schöne Konzept des Lean-Managements, also schlankes Management aus der Autoindustrie ist ja so ein ganzes Konzept, was man über alles Mögliche ziehen kann. Aber zum Beispiel
und wo lässt man alles Überflüssige weg? Ne?
Genau,
wie stellt man fest, was ist überflüssig und das lege ich beiseite, das mache ich nicht oder das brauche ich auch nicht. Ja.
Genau. Und ich bin ja auch, also was ich am meisten mache, ist operieren und das ist ja auch ein Prozess. So fiel es mir eher leicht, sozusagen in Prozessen zu denken und diese Prozesse zu hinterfragen nach, wie kann das gut werden für die Patientin oder für mich zum Beispiel und wie kann man das straffen und möglichst effizient gestalten und wie kann ich eine hohe Arbeitszufriedenheit dabei haben. So und unter diese drei Aspekte habe ich alles gelegt und dann versucht eben mit gewissem Zeitmanagement auch mehr oder weniger zurechtzukommen in meinem Leben. Und manchmal gelingt mir das gut und manchmal gelingt mir das natürlich nicht so gut. Also so wie überall.
Ja, ich denke, was ich auch oft höre, ist, man braucht natürlich auch den richtigen Partner, ne?
Ja, genau. Das ist natürlich auch etwas, wenn man jetzt die komplette Care-Arbeit alleine macht, dann ist das eine noch schwierigere Situation. So, also eine gleichberechtigte Partnerschaft ist eine gute Sache. Und zum Beispiel bei mir hat auch meine Mutter mir viel geholfen.
Ja.
Und das ist natürlich auch wie so ein kleiner Superpower, der in meinem Leben sich durchgezogen hat.
Ja. Also Sie haben 5 Kinder, Sie haben auch tolle Ärztinnen eingestellt, die auch viele Kinder haben. Trotzdem gibt es ein Zitat von Ihnen, das heißt, Kinder bekommen als Frau kann man im Moment fast nicht empfehlen. Das ist das Erste, was sozusagen aufpoppt, wenn man sie googelt. Warum ist das so?
Also ich glaube, was zum Beispiel jetzt, also als ich mein erstes Kind bekommen habe, war ich 30 und damals war schon auch klar, dass so dieses ganze Kinderthema und auch Care-Arbeit, also Sorgearbeit, bei Frauen verortet ist. Aber es war nicht in Studien richtig bewiesen. Heute, 18 Jahre später, haben wir Studien, die uns zeigen, dass Frauen mehr Care-Arbeit machen. Und zwar egal in welcher Familienkonstellation, ja. Mit Kinder, ohne Kinder, sogar Single-Frauen machen mehr Care-Arbeit als Männer. Und dass dieses evidenzbasierte Wissen und zusätzlich noch jeden Tag, wenn ich in meine Klinik durch die Klinik gehe und Patientinnen sehe oder Schwangere, die gebären, also Menschen unter der Geburt sehe, dann denke ich immer, wie krass stark sind Frauen, wie unfassbar stark sind sie und wie unfassbar wenig wird es in unserer Gesellschaft als das gesehen und gewertet, was es ist, nämlich die Basis unserer Gesellschaft. Wir alle sind geboren worden von einer Frau und sie hat wahnsinnig viel geleistet. Und gleichzeitig werden aber Frauen strukturell abgewertet. Ja. Also, und das ist eben unsere Gesellschaftsstruktur, die muss so sein offensichtlich, weil sonst müssen wir zugeben, dass Frauen eigentlich schaffende Wesen und quasi Göttinnen sind. Und das geht natürlich nicht mit unserer Gesellschaftsstruktur, die auch von Männern für Männer produziert wurde. Und deswegen finde ich es ungerecht. Also ich finde die Leistung, die Frauen in unserer Gesellschaft bringen und wahrnehmen, ist wahnsinnig stark. Sie sind das Gerüst unserer Gesellschaft und wir werten sie dafür ab. Und deswegen, da ist für mich so eine Dissonanz, die ich schwer auflösen kann. Natürlich, wenn ich meine Kinder angucke, finde ich die ganz toll und würde mich jedes Mal wieder für sie entscheiden. Aber ich weiß, was es mich, so welchen Tribut es an mich sozusagen gestellt hat. Also wie es körperlich anstrengend war, wie es organisatorisch eine Herausforderung war, wie ich kämpfen musste und so weiter und so fort. Ja. Und ich gucke manchmal besonders meine Töchter an und denke mir so, krass, wenn ihr das alles nochmal von vorne machen müsst. Das ist ja verrückt. Ja. Und es hat sich ja strukturell jetzt nicht so viel geändert, dass ich sagen kann, okay, meine Töchter haben es jetzt ganz viel leichter. Und dann wird mir das Herz schwer um alle Frauen. Und dann denke ich so, eigentlich müssten wir die Situation optimieren, damit Frauen eben nicht so belastet sind, dadurch, dass sie unsere Gesellschaft aufbauen.
Das heißt, eigentlich kann die Lösung natürlich nicht sein, bitte bekommt keine Kinder mehr, sondern wir müssen die Gesellschaft so umbauen, dass sowohl Kinder als auch natürlich die Frauen, die die Kinder gebären, entsprechend geschätzt und anders behandelt werden.
Ja, genau. Ne? Aber das ist nicht so schön, als Überschrift zu lesen.
Nee, ich kenne das. Ich kenne das. Schlagzeilen sind immer was Besonderes und das ist ja auch notwendig. Dadurch schauen dann Leute ja auch auf den gesamten Artikel und auch auf die differenzierte Sicht. Ne? Ist ja überhaupt keine Frage. Hat es Ihnen geholfen, dass Sie selber 5 Kinder haben, in dem, wie Sie jetzt Gebärende auch behandeln oder wie Sie möchten, dass Gebärende in Ihrer Klinik behandelt werden?
Ich glaube schon, was nicht heißt, wenn man nicht geboren hat, dass man dann nicht eine super auch unterstützende Gynäkologin sein kann. Mhm. Aber ich glaube, insgesamt tut es Ärzten und Ärztinnen ganz gut, auch mal Patientin zu sein.
Das denke ich auch, ja.
Und ich war selber oft genug Patientin in meinem Leben und habe sehr gute, aber auch sehr schreckliche Ärzte und Ärztinnen erlebt. Mhm. Und das hat mir total geholfen, Menschen dann anders vielleicht auch zu begegnen oder diesen Perspektivwechsel zu schaffen, dass ich ja nicht das Maß der Dinge bin und dass jede Person für ihren Körper selber entscheiden soll und möchte.
Gibt's da irgendwas, wo Sie gesagt haben, okay, das war so eine schlechte Erfahrung, das passiert in meinem Krankenhaus auf gar keinen Fall?
Ja, gab es. Also ich müsste überlegen, weil ich würde natürlich extrem viel lieber eine sehr gute Erfahrung erzählen.
Ja, dann bitte.
Fällt mir gerade nicht ein, aber vielleicht komme ich noch. Aber sozusagen, sagen wir mal, die eine Schlüsselerfahrung war, als ich mir auf dem Weg zur Arbeit beim Fahrradfahren bin ich hingefallen und habe mir den Arm gebrochen und bin dann sozusagen mit starken Schmerzen mit dem Rad zur Arbeit noch gefahren. Im Krankenhaus hatte ich in der Charité gearbeitet zu dem Zeitpunkt und bin dann dort zur Rettungsstelle und wurde dort orthopädisch untersucht und geröntgt. Und es war klar, ich habe mir jetzt diesen Arm gebrochen. Und dann hat die Ärztin, die mich therapiert oder behandelt hat, saß mit dem Rücken zu mir am Computer und nahm ihr Telefon und sagte, während sie sozusagen da so die Nummer eintippte, um ihren Oberarzt anzurufen, ja, dann schieben wir sie jetzt mal in den OP, weil das muss operiert werden. Und da bin ich sozusagen mental komplett ausgestiegen. Ich bin aufgestanden, habe gesagt, wenn jemand vernünftig mit mir reden will, dann kann sich gerne wieder bei mir melden. Hier ist meine Nummer, ansonsten gehe ich jetzt. Tschüss.
Wow.
Ja. Bin gegangen, weil ich so dachte, das gibt's ja gar nicht, dass sie mit dem Rücken zu mir sagt, ich muss jetzt in die OP geschoben werden. Das ist absolutes No-Go. Und bin dann auch woanders hingegangen zum Behandeln, musste dann nicht operiert werden. Haha.
Okay.
Was auch nochmal, sage ich mal, ein witziges Element war. Und das ist auch jetzt schon eine Weile her, habe gar keine Folgeschäden, nichts, alles super geworden. Und das war so eine Erfahrung, wo ich dachte, alles klar, das möchte ich niemals, dass jemand zu mir kommt und dass ich sozusagen so in der Kommunikation so wenig diese Perspektive von dieser Person einnehmen kann. Mhm. Und ja, so war das eine
Aber das hört man ja häufiger. Erfahrung. Wirklich wichtig, die Kommunikation mit dem Patienten. Mhm. Und dass das natürlich auch eine schwierige Sache ist. Also wenn man jemandem eine Krebsdiagnose mitteilen muss, beispielsweise. Ich habe jetzt zwei junge Frauen im Bekanntenkreis, die in der Schwangerschaft sehr aggressiven Brustkrebs bekommen haben. Mhm. Und so eine Botschaft mitzugeben, ist natürlich per se schon schwierig. Umso wichtiger ist, dass man die Damen dann ansieht und auch wirklich sehr empathisch da reagieren kann, nicht? Ja.
Also es ist natürlich auch viel einfacher, wenn man sich fragt, wie würde ich das denn gerne erzählt bekommen? Ja. So, ja? Also dass man sich so fragt, okay, alles klar, ich behandle einfach die Menschen immer so, wie ich selber behandelt werden würde. Und natürlich ist es, ich weiß, wir bleiben hinter unseren Möglichkeiten oft zurück und manchmal schaffen wir das vielleicht auch nicht, aber zumindest jemanden irgendwie anzugucken, während man ihm irgendeine Diagnose transportiert, das wäre schon mal ein guter Start.
Ja, ja. Also das, ich kann es mir schon vorstellen. Ich habe eigentlich super viel Glück gehabt in meinem Leben, weil ich wirklich außer einer Blinddarmentzündung, der mir dann entfernt wurde, nie im Krankenhaus war. Habe natürlich aber teilweise über meine Eltern oder so Krankenhäuser erlebt. Mhm. Und man ist schon ein bisschen hilflos, nicht, wenn man sich selber nicht gut genug auskennt und wirklich feststellen muss, okay, man muss auch als Angehörige dann nachfragen und immer wieder gucken, passiert hier das Richtige gerade mit meiner Mutter beispielsweise. Und gleichzeitig sind wir aber auch so groß geworden, also dass, wenn es mir nicht so gut ging, meine Mutter gesagt hat, nun steh erst mal auf, wird schon nicht so schlimm sein, wir gehen heute zur Schule. Ne? So, und von daher bin ich auch manchmal, glaube ich, unfair zu kranken Menschen. Ich sage, stell dich nicht so an. Und man kann sich so schlecht reinversetzen. Und ich denke, das ist eine riesen wichtige Aufgabe für eine Ärztin, sich reinversetzen zu können oder zumindest zu erkennen. Ich kann mich natürlich nicht völlig in dich reinversetzen, aber ich erkenne zumindest, da ist was und ich möchte, dass du mir das erklärst und wir dich dann richtig behandeln, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch diesen Perspektivwechsel zu schaffen und zu sagen, also mir hat auch geholfen, die Perspektive, dass Menschen zu mir kommen und sie sind bedürftig auf eine Art und Weise. Aber es ist trotzdem natürlich eine symmetrische Situation. Diese Person ist Expertin für ihren Körper und ich bin Expertin für Medizin und gemeinsam können wir mehr Gesundheit für diese Person erwirken. Und ich freue mich immer, wenn jemand zu mir kommt und dann gestärkt weiterzieht und ich ein bisschen Kraft mitgeben konnte, eben aus diesem Schmerz für die Frauen heraus, dass sie so viel leisten, denke ich, ist jede Frau, die zu mir kommt, versuche ich ein bisschen Energie mitzugeben und ein bisschen gesehen zu werden und zu sein, damit sie diese Kraft dann mitnehmen kann und gestärkt weiterziehen kann.
Wie gehen Sie damit um, dass ja gleichzeitig, und ich sehe das eben auch beim UKSH, gleichzeitig ein extremer wirtschaftlicher Druck auch besteht? Ja, und dass wir eigentlich ja sagen, okay, Gesundheit ist wahnsinnig wichtig, aber dass eben auch gesagt wird, ja, aber eigentlich müsst ihr auch wirtschaftlich sein. Mhm. Und Sie haben, glaube ich, auch mal gesagt, Geburtshilfe darf kein Geschäftsmodell sein. Also es kann doch nicht sein, dass wir sagen, daran müssen wir verdienen. Wie gehen Sie damit um jetzt als Leiterin von zwei Kliniken?
Ja, also in der Gynäkologie ist es ein bisschen anders als in der Geburtshilfe, finde ich. Also in der Gynäkologie, wir haben halt dieses Gesundheitssystem, was leider auf Krankheit incentiviert ist. Das heißt, wir verdienen an kranken Menschen Geld.
Genau, und nicht an Prävention.
Genau, und wahrscheinlich würden wir, wenn wir uns ein neues Gesundheitssystem basteln würden, das grundsätzlich anders gestalten. Wir würden sagen, Menschen werden belohnt dafür, dass sie Krankheit vermeiden und nicht dafür, dass sie dann schön Krankheit therapieren. So, ne? Das ist erstmal schade und damit, das haben wir jetzt nun aber mal, dieses Gesundheitswesen, da müssen wir jetzt irgendwie damit umgehen. Und ich finde immer mit meinem Team so, wir können Arbeit leisten bis zu einem gewissen Punkt. Wir können, was weiß ich, zwischen, keine Ahnung, 20 bis 30 Patienten pro Tag irgendwie operieren. Und wir können aber nicht 50 Patienten operieren und wenn wir 10 Patienten operieren, ist auch zu wenig so. Also wir bewegen uns irgendwie so in einem Korridor und ich versuche, dass alle möglichst hohe Arbeitsqualität haben und gut durch diesen Tag kommen und qualitativ hochwertig arbeiten. So. Das geht für die Gynäkologie gut, für die Geburtshilfe, wo dann Frauen gebären, sozusagen vaginal oder per Kaiserschnitt. Da ist es, finde ich, schwieriger, weil wir dort eine Situation haben, wo zum Beispiel die Krankenkassen für eine vaginale Geburt 1.500 Euro zahlen. Oder für einen Kaiserschnitt ungefähr plus minus 3.500 Euro, kommt ein bisschen drauf an immer. ist ja auch mehr Aufwand zum Kaiserschnitt und so, ne? Und das halte ich für grundsätzlich falsch, weil erstens ist das relativ wenig Geld, zweitens ist die Struktur nicht optimal und wir sollten da wiederum, weil das auch keine Patienten sind, sondern Schwangere und Familien, nochmal mehr Struktur und auch Geld letztendlich hintun bei einem Ereignis, Geburt, was 650.000 Mal in Deutschland pro Jahr passiert. Ja, das heißt, 650.000 Menschen ungefähr werden geboren von 650.000 Müttern mit 650.000 Vätern. Das heißt, wir haben knapp 2 Millionen Menschen, die direkt von dem Ereignis Geburt betroffen sind. Und ich finde, da tun wir zu wenig dafür. Das fällt bei jeder Krankenhausreform hinten runter. Geburt, das ziehen wir so mit, so ein bisschen lieblos hinter uns her. Da haben wir nicht viel Struktur reingepackt und so. Ah, das ist da ist auch, das ist schwierig zu sagen und da ist es grundsätzlich auch nicht sortiert genug.
Mhm. Es ist ja auch immer die Diskussion mit Hebammen beispielsweise, nicht?
Ja, genau.
dass die auch sehr wenig Geld bekommen eigentlich und sehr hohe Versicherungen zahlen müssen und dass das auch wirklich problematisch ist, eine gute Hebammenausbildung inzwischen. Arbeiten Sie da zusammen? Sind dann Hebammen dann im Krankenhaus?
Ja, Hebammen sind im Krankenhaus. Es ist ja jetzt seit knapp 4 Jahren in Deutschland verpflichtend ein Studium geworden. Hebammenwissenschaft muss man studieren, um Hebamme zu werden. Das ist so super so, weil sich ein bisschen sozusagen der historische Kreis schließt. Hebammen wurden früher aus den Universitäten rausgehalten, weil nur Männer studieren durften. Mhm. Und jetzt ist es sozusagen ein Studium und damit ist es für mich auch so eine Art Wiedergutmachung an der Geschichte. Und ja, wir arbeiten mit den Hebammen zusammen, das ist auch wichtig und gut so. Und auch Hebammen brauchen strukturelle Unterstützung, weil wir haben was ganz Interessantes in der Geburtshilfe gemacht. Was ganz stark Fehlendes nicht gemacht. Wir haben nicht die Familien und Frauen gefragt, wie wollt ihr denn gebären? Ja. Sondern wir haben uns einfach gedacht, wie die gebären wollen.
So muss es sein.
Und dann eine Struktur aufgebaut. Aber keiner hat, da gibt's ja die tollen Prompts und Prems, die Patient-Related Outcome Measurements und Patient-Related Experience Measurements. Das wird jetzt erst neu in der Medizin sozusagen, wird endlich mal die Patientin, der Patient gefragt, wie sie denn eigentlich Medizin möchten. Ja? Spektakulär, dass wir nach hunderten von Jahren Medizin mal darauf kommen. Und das fangen wir jetzt an zu tun. Aber wir sind sehr bevormundend in der Medizin und das ist gut, wenn wir da mit Hebammen, die haben so ein bisschen mehr sozialen Charakter auch und das ist gut, wenn wir mit denen zusammen hingucken.
Ja, ich habe gelesen und gehört, dass für manche eine Geburt tatsächlich traumatisch ist, weil man einfach eben nicht als Gebärende behandelt wird, sondern einfach irgendwo hin und her geschoben, angeschrien tatsächlich dann plötzlich passiert was und dann wird was gemacht, ohne dass man gefragt wird. Das muss manchmal auch ganz schlimm sein, ne?
Ja, das ist unschön, ne? Weil natürlich, wir haben eine Geburtshilfe, die so sehr mechanistisch gewesen ist über eine lange Zeit, weil es gab eine hohe mütterliche Sterblichkeit und eine kindliche Sterblichkeit und aus dieser Situation heraus hat man natürlich auch, sagen wir mal, aus Angst und aus Sorge, hat man, sagen wir mal, die B-Note ein bisschen vernachlässigt, also sozusagen.
Okay. Das heißt, die Sicherheit von Mutter und Kind war das Allerwichtigste. Ja. Und deswegen gibt es diesen Prozess, wo man gemerkt hat, da passiert am wenigsten. Aber dann ist ein bisschen die Emotion und die Empathie auf der Strecke geblieben.
Sehr schön zusammengefasst.
Okay. Wenn Sie entscheiden könnten, in welche Projekte soll Forschung gesteckt werden? Was wäre das? Weil ich vermute, momentan ist das ja auch eher in einen Bereich des Mainstream von männlichen Erkrankungen oder von klassischen Erkrankungen. Wo haben wir da noch eine Lücke?
Also wenn ich da die Medizin betrachte, würde ich sagen, ich würde sehr viel Forschung geben in individualisierte Medizin. Also dass wir wirklich den Menschen an sich sehen, egal ob männlich, weiblich, wie auch immer, sondern dass wir wirklich das Individuum behandeln. Und das klingt jetzt vielleicht total logisch und einfach, ist es aber leider nicht, weil wir Medizin bisher so verstanden haben, dass wir von einer großen Gruppe Menschen auf das Individuum schließen. Aber es mag eben sein, dass von einer großen Gruppe Menschen zurückgeschlossen auf das Individuum, das schlecht ist für das Individuum, ja. Und das ist dann irgendwie blöd. Deswegen, da würde ich individualisierte Medizin in allen Bereichen, egal ob Orthopädie, innere Medizin, Neurologie, egal, würde ich überall individualisierte Medizin fördern und eben unterstützen und Forschungsförderung geben. Und naja, in der Gynäkologie natürlich aus Frauenperspektive, da fehlen uns ganz viel Forschungsdaten und Forschungsförderung in Bezug auf Endometriose, also starke Regelschmerzen oder PCO-Syndrom, was ja jetzt PMO-Syndrom heißt, oder auch.
Was ist das?
Das ist eine metabolische Veränderung. Polyzystische Ovarien hat man vielleicht schon mal gehört. Das ist sozusagen eine Stoffwechselerkrankung des Körpers. Und das haben 10% der Frauen, wahnsinnig viele. Völlig untererforscht, völlig unterbekannt auch, ja. Also kaum einer kennt es. Und naja, Wechseljahre, da haben wir viele Daten, aber noch nicht alle Antworten aus der Perspektive der Patientin gefunden. Mhm. Wir haben da Studien, die so groß sind, dass sie sogar Million Women Study heißen.
Oh, ja.
Aber trotzdem wissen wir ganz viele Sachen nicht. Und da fragt man sich natürlich, wie ist denn das passiert? Und das liegt eben an der fehlenden Befragung auch der Zielgruppe. Ja, also wir haben es irgendwie nicht geschafft, die Patientin da wirklich gestalterisch mitzunehmen. Das finde ich wahnsinnig komisch.
Also noch viel zu tun. Individualisierte Medizin finde ich sehr spannend, weil da, ich war ja auch vor einiger Zeit mal bei Boehringer Ingelheim und da haben wir schon darüber gesprochen, also dass man mit künstlicher Intelligenz hoffentlich auch nochmal anders das Individuum als Patient erkennt, um dann zu sagen, dementsprechend stelle ich auch die Medikamente zusammen. Ne? Also ja. da kann künstliche Intelligenz uns hoffentlich auch noch weiterhelfen.
Ich finde total interessant. Also wir haben früher war es so, dass die Studienzahl eben möglichst hoch, also möglichst Tausende oder Hunderttausende Patientinnen sollte man untersuchen, um gute Evidenz zu finden, die dann eben gute Therapien hervorruft. Und jetzt ist es aber eigentlich so, dass man sozusagen N gleich 1 Studien, also von einer Person als Individuum Daten nimmt und diese analysiert und dann eben diese auch therapiert oder in den Fokus nimmt und sich eben tatsächlich aus der wirklich individuellen Perspektive fragt, was ist gut für diese Person?
Ja, ja. Ah. Gibt noch einiges hoffentlich Positives, in das wir Geld stecken können, aber wo es ja auch toll erforschen und dann hoffentlich auch noch besser Menschen helfen können. Ne?
Ja, genau.
Sie beschäftigen sich durchaus auch, worauf ich überhaupt nicht gekommen wäre, mit künstlicher Intelligenz?
Ja, also beziehungsweise Digitalisierung und alles, was das Leben erleichtert, ne?
Ja,
im Krankenhaus.
Das heißt, es ist dann aber eher so, dass man sagt, das gibt's glaube ich in Kiel auch, dass man zum Beispiel sagt, bestimmte Protokolle oder sowas kann die KI machen und dann hat der Arzt mehr Zeit für die Patienten.
Zum Beispiel, also das ist ja ganz, ganz vielfältig. Also ich arbeite ja bei Vivantes, das ist ein großer kommunaler Krankenhausträger in Berlin. Und es gab da so einen Digitalisierungswettbewerb, da konnte man sich bewerben, wenn man so ein Konzept geschrieben hat für die eigene Abteilung. Habe ich dann gemacht, irgendwie 60 Seiten sozusagen Vision, wie ich eine Gynäkologie digitalisieren und mit verschiedenen Schritten überziehen würde, damit das eben für die Mitarbeiter und für Patienten besser ist. Und dann haben wir diesen Digitalisierungswettbewerb gewonnen als Abteilung und deswegen gibt es schon seit langer, langer Zeit kein Papier und keine Stifte mehr in meiner Abteilung.
Okay.
Und so ganz viele Elemente, die total hilfreich waren für meinen Alltag. Also
was natürlich wieder in dem entspricht, was Sie von Anfang an gesagt haben. Ich versuche es möglichst effizient zu machen. Ich versuche es möglichst lean zu machen. Ja. Das hilft mir. Und wenn ich da eine Technik einsetzen kann, ey, optimal.
Ja, genau.
Ne? Ja, super. Super.
Wenn man Menschen mit wenig Zeit bittet, Prozesse zu strukturieren, dann kommt oft auch was.
Ja, ehrlich gesagt, ich hab auch immer bei Mitarbeiterinnen, die alleinerziehend waren oder Teilzeit gearbeitet haben mit Kindern, die waren immer am effizientesten, weil die haben gesagt, ich stehe jetzt nicht Stunden in der Teeküche und Quatsch, das kann ich mir nicht leisten. Ich will das heute abarbeiten und dann will ich nach Hause, weil ich was anderes noch zu tun habe. Ne? Ja. Okay,
so sieht's
cool.
Aus, ja.
Sehr cool. Woher nehmen Sie Ihre Energie? Also, weil Sie machen so viel. Also, wir haben noch gar nicht über den Podcast gesprochen. Sie schreiben. Sie machen Konzepte, wo Sie auch noch gewinnen zum Thema Einsatz künstliche Intelligenz. Nehmen Sie das, weil Sie dadurch viel Gutes bewegen können?
Ja, also ich bin sehr identifiziert mit meiner Arbeit. Ich liebe meine Arbeit. Die ist ganz, ganz, ganz toll, ganz bereichernd. Ich bin jeden Tag dankbar und froh, dass ich diese Arbeit machen darf, mit den Menschen arbeiten, Menschen heilen von Krankheiten, Menschen begleiten. Also diese Gesellschaft vielleicht ein bisschen mit gestalten und so. Und das gibt mir sehr viel zum einen. Und zum anderen ist natürlich auch mein Privatleben toll und ich kann schöne Sachen mit meinen Kindern machen, die sind ganz wunderbar. Und ich mache viel Sport, das gibt mir auch sehr viel Energie. So, also ja.
Passt alles.
Vielleicht habe ich auch, vielleicht ist es eher so auch, dass ich mich oft frage, wo ich mit meiner Energie hin kann, damit sie dann ein bisschen abgearbeitet ist. Und dann ist gut für mich.
Wahnsinn. Kommen Sie aus einem Ärztehaushalt oder warum haben Sie sich entschieden, Ärztin zu werden?
Nee, meine Mutter ist BWLerin, mein Vater ist Künstler und ich habe mich entschieden, Medizin zu studieren, weil ich gerne Menschen helfen wollte und aber auch für Mediziner ohne Grenzen arbeiten wollte, als ich 15, 16 war. Und das habe ich noch nicht geschafft. Das ist so eins auf meiner Bucketlist sozusagen. Und ich frage mich immer, wann ich das endlich unterbringen kann. Aber also das ist was mir fehlt in meinem Leben, sind so karitative Projekte mehr. Ne? Also Medizin gibt einem ja sehr viel, weil man sich sozusagen um Menschen kümmert und dann eben Krankheiten besiegt. Und es ist was sehr Sinnstiftendes irgendwo. Auf der anderen Seite leben wir natürlich in einer hyperprivilegierten Situation mit einem starken Gesundheitswesen, was wir oft nicht genug schätzen, aber was einfach super stark ist. Und es gibt ganz viele Menschen, bei denen das nicht so ist. Und das ist so ein bisschen schade. Und in meinem überbordenden Alltag ist mir das noch nicht gelungen. Und ich hoffe, dass mir das noch besser gelingt, mich da zu engagieren.
Ja, ehrlich gesagt, da bin ich auch immer begeistert, wenn man jetzt so die Berichte hört von Mediziner ohne Grenzen, die jetzt in Gaza oder auch im Kongo mit Ebola arbeiten. Also das ist eine Riesenhochachtung, weil das ja manchmal wirklich eben nicht so schön ist wie hier mit sauberen Operationssälen. Manchmal fehlt ja das Mindeste, schon Wasser oder sowas, nicht? Und das ist schon Wahnsinn, dieser Einsatz. Also das kann man einfach nur bewundern. Wenn Sie Ihre Energie jetzt da reinstecken, dass Sie morgen Gesundheitsministerin sind, was würden Sie tun? Was würden Sie sofort ändern?
Ich würde, glaube ich, viele Dinge versuchen zu ändern. Also allein, dass wir eben in Deutschland mit der Lebenserwartung unter dem europäischen Durchschnitt gerutscht sind, weil wir eben dieses Gesundheitswesen haben, was Krankheit belohnt und Krankheit als Markt sozusagen sieht. Das ist schade. Ich glaube, da würde ich versuchen, grundsätzlich eine andere Strategie zu fahren.
Natürlich. Also wirklich das Belohnen von Prävention, von Sporttreiben oder gesunde Ernährung, solche Sachen auch mehr ins Bewusstsein bringen.
Genau, oder auch einfacher machen, ne? Also wie schwierig ist es, sich gesund zu ernähren? Es ist ja viel einfacher, sich ungesund zu ernähren, weil es ist einfacher erreichbar, billiger und so weiter, ne? Und das ist ja auch nicht richtig. Und ja, dann würde ich natürlich mich um wesentliche Aspekte der Frauengesundheit kümmern, wie zum Beispiel Paragraph 218 oder Menopausenstrategien oder Endometriose angucken oder andere Frauenerkrankungen, aber auch Gendermedizin an sich im Sinne von individualisierter Medizin, die für Männer und für Frauen gut ist. Also, dass wir nicht mehr von so einem Mainstream-Patienten so eine Gießkannenmedizin machen, sondern dass wir wirklich das Individuum sehen. Und ich glaube, da können wir noch mehr tun. Und was auch ein wesentlicher Baustein ist, der total fehlt in Deutschland, ist, dass wir Gesundheitsdaten von der deutschen Bevölkerung bekommen. Wir haben durch dieses föderale System, weil wir Bundesländer haben, die eben ihre Daten entweder nicht haben oder selber nur benutzen, haben wir zum Beispiel relevante Gesundheitsdaten der deutschen Bevölkerung nicht. Also sage ich mal ein Beispiel. Wir wissen nicht, wann die deutsche Frau in die Menopause kommt. Wir wissen nicht, wie viele Mütter unter der Geburt sterben.
Ja? Das wissen wir nicht.
Das wissen wir nicht für Deutschland.
Das ist wirklich erstaunlich, ja.
Und für so ein entwickeltes Land, das wir sind, ist das natürlich ein absolutes No-Go. Und da müssen wir dringend zum Beispiel daran arbeiten, dass wir die Gesundheitsdaten der Bevölkerung besser im Blick haben und dadurch eben auch natürlich denen besser begegnen können. Was braucht die Bevölkerung? Wie kann man den Einzelnen helfen, eben gesund zu bleiben und ein starkes Mitglied dieser Gesellschaft zu sein?
Ja, okay. Oh, das ist schon mal ein guter Plan. Ja. Jetzt nochmal zu Ihrem Podcast, weil wir ja hier in einem Podcast sind. Der heißt
Gyncast.
Okay, also Gynäkologie und Podcast.
Das ist ein Podcast mit dem Tagesspiegel zusammen in Berlin, also einer Tageszeitung in Berlin. Und den machen wir seit 6 Jahren und den mache ich mit Esther Kogelbohm zusammen. Das ist eine kluge Journalistin und wir haben unterschiedliche Konzepte. Im Moment haben wir öfter mal auch Gäste da, aber wir haben auch phasenweise sind wir zu zweit und sprechen über Dinge. über Frauengesundheit und weibliche Perspektive in der Medizin und was man tun kann, um möglichst als Frau gesehen zu werden, gesund zu bleiben und seine Perspektive unterzubringen.
Also den können wir nur empfehlen.
Ja, dankeschön.
Wir müssen leider zum Ende kommen. Meine letzte Frage ist immer die gleiche. Was wäre der Titel Ihrer Autobiografie? Denken wir mal in, wenn Sie so um die 100 sind.
Oh Gott. Wow, das ist eine sehr interessante Frage. Da fallen mir so unterschiedliche Dinge ein. Also die Kämpferin in der Gynäkologie oder Selbstbestimmung leicht gemacht.
Okay.
Genau, sowas vielleicht zum Beispiel.
Ja. Okay, ja. Also Selbstbestimmung leicht gemacht finde ich sehr gut, weil das für viele, insbesondere Frauen, aber ich denke auch einige Männer, wirklich ein gutes Thema ist, ein wichtiges Thema. Ne? Ja. Und was sind ihre Wege dahin? Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, die, wir haben es heute gerade behandelt, wirklich knapp ist. Aber ich glaube, also Sie haben eine tolle Ausstrahlung und dass Sie diese Energie und diese Empathie hier für Patientinnen einsetzen, finde ich ganz wunderbar.
Vielen Dank.
Okay, machen Sie es gut.
Die Boss. Macht ist weiblich.